Liebe Schwestern und Brüder, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Wie war das eigentlich mit der Freundschaft zwischen Jesus und dir? Wie entstand sie? Welche Phasen hat sie durchlaufen? Und wie trägt sie dich heute in schwieriger Zeit? Wir werden heute hineinschauen in eine lange Freundschaft. Nämlich zwischen Jesus und Nikodemus. Und werden dieser Beziehung, die die beiden haben, versuchen, auf die Spur zu kommen. Dieses Gespräch am Abend war der erste Kontakt. Manchmal, liebe Schwestern und Brüder, sind die Wege Gottes mit uns unerforschlich, unverständlich, unfassbar und manchmal auch irritierend. Und oft verstehen wir diese Wege auch erst im Rückblick, in der Rückschau. Søren Kierkegaard, der Theologe und Philosoph im 19. Jahrhundert, hat einmal gesagt, es ist wahr, was die Philosophie sagt, dass das Leben rückwärts verstanden werden muss, aber darüber vergisst man den anderen Satz, dass vorwärts gelebt werden muss. Das ist ein Dilemma, das wir aushalten müssen. Wir können ja sozusagen unser Leben nicht wie einen Videofilm mal vorspulen, mal zurückspulen. Es geht immer nur vorwärts. Und wenn ihr mal Bilder in die Hand nehmt, alte Fotografien, vielleicht mit euch selbst oder mit anderen, die ihr gut kennt, drauf. Mir geht es jedenfalls so, dass ich dann manchmal etwas unruhig werde, weil ich mich frage, weißt du, der du da drauf bist, was eventuell an schweren Dingen, an Prüfungen vor dir liegt? Dass du vielleicht nur noch 2 Jahre hast zu leben? Man sieht es auf diesem Foto, diesem Menschen vielleicht gar nicht an. Oder du mit dem traurigen Gesicht auf dem Foto, weißt du, dass hinter der nächsten Ecke Lebensglück auf dich wartet? Nein, wir können Leben nur vorwärts leben, verstehen, geht nur im Rückblick. Nikodemus ist das damals ganz genauso gegangen. Dass aus dem ersten Zusammentreffen, wo sie offensichtlich aneinander vorbeisprechen, das hat mich an diesem Gespräch immer gestört, dass die so konsequent aneinander vorbeisprechen, dass aus diesem ersten Gespräch, diesem ersten Treffen eine tiefe, sehr tiefe Freundschaft wird. Dass der eine den anderen begraben wird. Das erste nächtliche Gespräch hat keineswegs alle Fragen, alle Antworten auf die Fragen gegeben, die Nikodemus Jesus gestellt hat. Aber vielleicht machen wir es genauso auf Empfehlung von Søren Kierkegaard. Wir lesen diese Geschichte mal von hinten. Wie von hinten? Ja, im Johannesevangelium kommt Nikodemus 3-mal vor. Nicht nur an dieser Stelle. Aufmerksame Bibelleser wissen das. Wir lassen dabei übrigens auch mal außer Acht, dass im 4. Jahrhundert ein Evangelium auftauchte namens Nikodemus-Evangelium, das in der Kirchengeschichte eine sehr bedeutende Rolle gespielt hat. Das ist aber ein eigenes Thema. Ein Hinweis aus diesem Evangelium nehmen wir auf, nämlich den Hinweis auf den zweiten Mann, der da auch noch zugehört, oder den dritten, Josef von Arimathia, mit dem zusammen Nikodemus Jesus bestatten wird. Beide haben eine intensive Beziehung zu Jesus und sind die beiden letzten Menschen, die den Leichnam Jesu berühren werden. Also, dreimal wird Nikodemus im Evangelium des Johannes erwähnt und ich beginne mit der letzten und arbeite mich dann nach vorne. Zurück zu diesem ersten Gespräch. Das letzte Mal erwähnt Johannes Nikodemus beim Begräbnis Jesu. Jesus ist gestorben mit dem Satz auf den Lippen: Es ist vollbracht. Danach bat Josef von Arimathia, der ein Jünger Jesu war, doch heimlich, aus Furcht vor den Juden, den Pilatus, dass er den Leichnam Jesu abnehmen dürfe. Und Pilatus erlaubte es. Da kam er und nahm den Leichnam Jesu ab. Es kam aber auch Nikodemus, der vormals in der Nacht zu Jesus gekommen war, und brachte Myrrhe gemischt mit Aloe etwa 100 Pfund. Da nahmen sie den Leichnam Jesu und banden ihn in Leinentücher und mit Spezereien, wie die Juden zu bestatten pflegen. Es war aber an der Stätte, wo er gekreuzigt wurde, ein Garten und im Garten ein neues Grab, in das noch nie jemand gelegt worden war. Dahin legten sie Jesus wegen des Rüsttags der Juden, weil das Grab nahe war. Nikodemus ist nicht nur ein Mann des Wortes, der stilsicheren Unterhaltung. Er ist vielleicht sogar ein Meister des gepflegten Streitgesprächs, wie sein Name vermuten lässt. Denn Nikodemus heißt nicht übersetzt so viel wie Sieger in der Volksversammlung. Einer also, der sich im öffentlichen Diskurs gut verkaufen und durchsetzen konnte. Redegewandt, gebildet, mit überzeugenden Argumenten. Aber gleichzeitig ist Nikodemus auch ganz pragmatisch. Ein Mann der Tat. Zusammen mit Josef vollzieht er die Riten der jüdischen Bestattung am Leichnam Jesu, die er als Pharisäer kannte. Er wusste auch, dass ihn das für das bevorstehende Fest, es war das Passafest, unrein machen würde, sodass er nicht im Tempel an den Feierlichkeiten würde teilnehmen können. Ein Mann also mit scharfem und praktischem Verstand, der sich über die Folgen seines Tuns durchaus im Klaren war. Sie nutzen kurzerhand ein leeres Grab, das gerade in der Nähe war, denn die Zeit drängte, die Sonne ging unter und das hieß, der Sabbat, in diesem Fall sogar das Passa, begann. Das Besondere aber ist das, was Nikodemus mitgebracht hat zum Begräbnis. 100 Pfund Spezereien, Salben, Öle, Myrrhe gemischt mit Aloe. So viel, wie es für die Bestattung eines Königs ausgereicht hätte. Und das zeigt nicht nur, dass Nikodemus überaus begütert gewesen sein muss, sondern es zeigt vor allem, dass ihm dieser Mensch, der hier begraben wird, überaus wertvoll ist. Und dass er überhaupt nicht einverstanden ist, wie man mit Jesus umgegangen ist. Er bekennt sich in der Tat mit diesen kostbaren Salben zu Jesus und stellt sich gegen das Urteil des obersten jüdischen Rates, dem er angehört, als wolle er dieses Urteil revidieren. Er ist doch ein König. Jesus ist für ihn also ein kostbarer, wertvoller Mensch, vielleicht sogar noch mehr. Denn er glaubt daran, dass Jesus von Gott gekommen ist. Nikodemus zeigt hier seine ganze Verehrung für Jesus und gleichzeitig seinen Schmerz über diesen ungeheuren Verlust und seine Empörung über den Frevel, der beim Tod Jesu am Werke war. In Jesus hat er Gott am Werke gesehen und seine Trauer ist doppelt um den Menschen, mit dem er sich verbunden wusste, und über dieses Unverständnis, über diese Ablehnung, den Hass, den man Jesus entgegengebracht hatte. Was wollte er sagen? Was habt ihr nur getan? Was habt ihr nur getan mit dem Auserwählten Gottes? Seine Haltung zu Jesus hat er schon vorher deutlich zum Ausdruck gebracht. Gerade auch im Kreis seiner Kollegen, wo das nicht ungefährlich war im Hohen Rat. Und das lesen wir in Johannes 7. Also wir gehen einen Schritt zurück. Johannes 7, da kamen die Knechte zu den hohen Priestern und Pharisäern und die fragten sie: Warum habt ihr ihn nicht gebracht, also Jesus? Die Knechte antworteten: Noch nie hat ein Mensch so gesprochen. Da antworteten ihnen die Pharisäer: Seid ihr auch verführt worden? Glaubt denn einer von den Oberen oder von den Pharisäern an ihn? Nur das Volk, das einfache Volk tut, das nichts vom Gesetz weiß. Verflucht ist dieses Volk. Spricht zu ihnen Nikodemus, der vormals zu ihm gekommen war und der einer von ihnen war: Richtet denn unser Gesetz einen Menschen, ehe man ihn angehört und erkannt hat, was er tut? Sie antworteten und sprachen: Bist du auch aus Galiläa? Forsche und sieh, aus Galiläa, da steht kein Prophet auf. Und sie gingen fort, ein jeder in sein Haus. Auf dem Laubhüttenfest hatte Jesus eine starke Rede gehalten, die in dem Satz gipfelte: Wer da dürstet, der komme zu mir und trinke. Und wer da glaubt an mich, von dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, Ströme des lebendigen Wassers fließen. Diese Rede stieß auf geteiltes Echo. Das Volk sagt ganz ergriffen: Er ist ein Prophet. Die skeptischen Schriftgelehrten, die waren nicht ergriffen, sondern die wollten ihn ergreifen. Sie verweigerten sich jeglicher Einsicht, stellten den Anspruch Jesu in Frage, versuchten, seiner habhaft zu werden, ihn verhaften zu lassen und aus dem Verkehr zu ziehen. Es gelang nicht, weil niemand wagte, an diesen Menschen Hand anzulegen. Noch nie hat ein Mensch so gesprochen, sagten selbst die Knechte, die sie geschickt hatten, um Jesus zu verhaften. Und im obersten Rat kochte die Wut und brodelte der Hass. Sie schimpften und fluchten auf das Volk, um es modern mal auszudrücken: Seid ihr so bescheuert, dass ihr auf die Fake News dieses Angebers hereinfallt? Glaubt ihr alles, und jedem nur die Unwissenden, die das Gesetz nicht kennen können, glauben, dass wahr ist, was er sagt und gut, was er tut. Schaut euch um, die Pharisäer, Schriftgelehrten, keiner glaubt an ihn. Und genau da erhebt Nikodemus seine Stimme. Für die meisten steht das Urteil längst fest. Sie sind mit Jesus fertig und sie werden ihn fertig machen. Nur einer nicht, Nikodemus. Er bleibt cool und ist sehr, sehr mutig, als er seine Kollegen, die sich so echauffieren, gerade an das Gesetz erinnert, auf das sie sich gerade beriefen. Richtet denn unser Gesetz einen Menschen, ehe man ihn angehört hat? Ein Rechtsgrundsatz übrigens, der bis heute Grundlage der Justiz in einer Demokratie, in einem Rechtsstaat ist. Dass nämlich jedem Beschuldigten die Möglichkeit gegeben werden muss, angehört zu werden. Dass bis zum Beweis des Gegenteils die Unschuldsvermutung gilt. Das unterscheidet den Rechtsstaat von der Justiz in einer Diktatur. Nämlich Anhörung des Betroffenen statt purer Verdächtigung, die ohne oder mit konstruierten Beweisen zur Verurteilung führt. Das, was Nikodemus sagt, ist dem Wortlaut nach noch kein christliches Bekenntnis. Aber es ist doch deutlich, dass er sich für Jesus einsetzt, dass er zu Jesus steht, was ihm auch prompt den Vorwurf einbringt, es mit dem Nazarener zu halten. Dieser war auch mit dem Jesus von Nazareth. Das, was die Magd in der Nacht dem Petrus entgegenschleudert, in der Nacht der Verhaftung Jesu. Und was übrigens auch auf dem Grabstein von Johannes Rau steht, unserem ehemaligen Bundespräsidenten. Da steht unten drauf, dieser war auch mit dem Jesus von Nazareth. Er gehört also in diese Linie der Nikodemusse, der Josef von Arimathias. Nikodemus dementiert das nicht. Er steht dazu und er hält Stand. Und das zeigt Wirkung. Die Versammlung löst sich auf, jeder geht nach Hause, vielleicht der ein oder andere auch nachdenklich, vielleicht sogar beschämt. Die Botschaft des Nikodemus ist klar. Er kennt, was er tut, achtet auf seine Zeichen, hört ihn an, lasst euch aufs Gespräch mit ihm ein. Besser, geht eine Beziehung mit Jesus ein. Und genau diese Botschaft des Nikodemus führt uns zur ersten Begegnung zwischen ihm und Jesus in der Nacht, bei diesem ernsthaften Gespräch, für das die Kühle der Nacht sehr geeignet ist. Als Nikodemus zum ersten Mal mit Jesus spricht, hat er ihn schon in Aktion gesehen. Direkt vor diesem Gespräch wird nämlich im Johannesevangelium die sogenannte Tempelreinigung erzählt. Wie Nikodemus das gefallen hat. Und er eröffnet das Gespräch mit Komplimenten. Niemand tut die Taten, die du tust. Du setzt die richtigen Zeichen. Du bist ein Lehrer von Gott gekommen. Ernst gemeinte Komplimente. In dieses Gespräch, das Nikodemus mit Jesus sucht, hat er seine ganzen Hoffnungen und Sehnsüchte mitgebracht. Und er sucht einen Gefährten seiner Sehnsucht. Denn auf diesen Tag, auf dieses Gespräch hat Nikodemus lange gewartet. Insgeheim hat er gehofft, dass einer käme, dem die Erneuerung des Volkes Gottes, die Erneuerung des Gottesdienstes, die Erneuerung des Glaubens ernst ist. Er hat viel zu viel Verwalter der der Gemeinden kennengelernt, die nicht uneigennützig ihre Aufgaben erfüllt haben. Mehr Pflicht. Aber dass jemand da ist, in dem das Feuer brennt, der Erneuerung, und ein neuer Wind bläst. Wie lange hat dieser Mann darunter gelitten, dass vielen Menschen der Gottesdienst ja Gott selbst gleichgültig geworden ist, dass auch bei den Funktionären des Glaubens die Routine eingesetzt hat, dass in der großen Vorhalle des Tempels nicht andächtige Stille, sondern geschäftiges Treiben der Händler und Geschäftemacher, der Wechsler und Souvenirverkäufer herrscht. Mit Abscheu hat er gesehen, dass das Geschäft mit der Religiosität in vollem Gange ist. Und Nikodemus leidet unter dem Ausverkauf des Glaubens an den heiligen Gott. Wie oft mag dieser Nikodemus zu Gott im Tempel gerufen haben? Wie lange mag er über den alten Schriften gesessen, geforscht haben, was zu tun, was zu lassen, was zu erneuern ist? Ja, man kann sich abarbeiten am beklagenswerten Zustand von Gemeinden und Kirchen, am Versagen des Bodenpersonals. Man kann sich abarbeiten an den kleinen und großen Fehlentscheidungen von Kirchenleitungen, Erzbischöfen, Päpsten, Konzilen, Synoden, Gemeindeleitungen. Aber das Gespräch mit Jesus verläuft ganz anders als erwartet. Jesus lässt sich weder schmeicheln noch durch Komplimente einwickeln, noch steigt er aufs Klagekarussell mit auf. Er spricht auch nicht von der Erneuerung von Strukturen, er spricht von der Erneuerung der Menschen durch den Heiligen Geist. Nicht konkrete Antworten erhält Nikodemus. Kein Handschlag, jetzt arbeiten wir zusammen, sondern nur eine Spur, ein Suchweg, dem er folgen kann. Der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. So ist es bei einem jeden, der aus dem Geist geboren ist. Ein kräftiger Anstoß. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Nicht die Kirche muss sich in erster Linie ändern oder die Gemeinde, sondern es ist jedem, jeder, auch dem Kritiker, der aus den besten Motiven heraus kritisiert, gesagt, ihr müsst von Neuem geboren werden. Es hat Nikodemus nicht gekränkt, dass Jesus etwas abweisend spricht, an ihm vorbei am Anfang, seine Sehnsüchte nicht teilt. Er lässt es sich gefallen, dass seine Sehnsüchte sozusagen in eine ganz neue Richtung gelenkt werden. Und es vollzieht sich in diesem Gespräch ein interessanter Wechsel. Zuerst ist es Nikodemus, der das Gespräch führt. Und auf einmal übernimmt Jesus die Führung und es wird ein Gespräch Jesu mit Nikodemus. Und auch das lässt Nikodemus geschehen. Er überlässt Jesus die Führung, lässt sich von ihm inspirieren und in seine Botschaft und in eine Beziehung mit weitreichenden Folgen verwickeln. Ihr müsst von Neuem geboren werden. Das ist das Mantra, das er mitnimmt aus diesem Gespräch. Wie kann man darauf antworten? Vielleicht mit einem Gebet eines chinesischen Christen. Herr, erwecke deine Kirche und fang bei mir an. Herr, bau deine Gemeinde und fang bei mir an. Herr, bringe deine Liebe und Wahrheit zu allen Menschen und fang bei mir an. Dieser Spur Jesu ist Nikodemus gefolgt. Von ihr und von ihm, der sie legte, hat er sich leiten lassen. Herr, erneuere deine Kirche und fang bei mir an. Ich bin da niemals herausgenommen, weder als Akteur noch als Zuschauer, weder als Verantwortlicher noch als Kritiker. Herr, erneuere deine Kirche und fange bei mir an. Die Hoffnung ist, dass diese Erneuerung als ein Wirken des Heiligen Geistes sich ereignet, hier auch unter uns, unverfügbar, nicht einklagbar, aber als ein gnädiges Geschenk der Liebe Gottes. Man ist nie fertig damit, nie. So wie Nikodemus nie fertig wurde und gewachsen ist in die Beziehung zu Jesus. Gott segne sein Wort an uns allen. Amen. Wir wollen uns einen Moment des Gebetes nehmen. Wer mag, kann auch laut beten. Und ich werde diese gemeinsame Zeit des Gebetes mit einem Gebet abschließen.